Ich bete mal noch. Danke, Vater im Himmel, dass wir an deinem Kreuz Versöhnung finden und dass wir durch diese Versöhnung zu dir kommen können, Vater, und Gemeinschaft mit dir haben. Und danke, dass du heute Morgen hier bist, uns hörst und uns siehst und zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, öffne unsere Herzen und unsere Augen des Herzens für dein Wort. Amen. Ich war gestern im Garten bei mir, da ist ein Baum umgefallen, von dem Nachbargrundstück auf mein Grundstück. So ein Riesenbaum, gerade so an meinem Bauwagen vorbei. Also war recht glücklich. Aber ich habe dann mal bei der Stadt halt mich gemeldet und habe gesagt, die Eigentümer des Grundstücks sollen mal kommen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das ein Biotop ist vom Naturschutzbund oder vom NABU, genau. Aber die haben irgendwie keine Leute, das zu pflegen, das ist halt total verwuchert. Jetzt gestern war dann die Frau da und ich konnte mit ihr reden und ich habe gemerkt, es ist so eine Frau, die will irgendwie die Welt retten. Und sie hat gesagt, es gibt immer so viel Schlechtes auf der Welt und es gibt so wenig Menschen, die was tun. Dann habe ich sie gefragt, ja was zum Beispiel, was meint sie denn? Ja, es gibt so viel einsame Vögel, die aus dem Nest gefallen sind. Und sie hat eine Vogelnotklappe. Bei ihr kann man anrufen und wenn ein Vogel aus dem Nest gefallen ist und man hat den gefunden, dann kann man den zu ihr bringen. Und sie hat gesagt, zurzeit habe ich 80 Vögel. Und es ist voll der Stress, weil zur Arbeit hat sie dann 4 so Tragebehälter, dann nimmt sie immer diese Vögel mit. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe so innerlich natürlich echt ein bisschen gelächelt, das ist eigentlich nicht fair, aber das liegt daran, dass ich von einem anderen Hintergrund komme. Ihr müsst verstehen, mein Opa, der war Küfer, der hatte einen Betrieb, und er hat den Krieg überlebt und der war sehr rau. Und da hat ein Leben von einem Tier einfach keine Rolle gespielt, auch bei uns auf dem Bauernhof. Wenn die Katze halt tot war, wenn es ihr schlecht ging, hat man sie halt noch irgendwie getötet. Man hat ja jetzt keine Zeit, noch sich um diese Katze zu kümmern, auch kein Geld, es geht ums Überleben. Und wir haben auch früher immer, damit das Feuer gut brennt, auch noch einen Autoreifen drauf gemacht, damit es auch schön, das brennt richtig besser und ein bisschen Benzin. Und so tue ich mich dann schwer erstmal mit diesen neuen Gedanken, dass man jetzt so auf das Klima achtet und dass man jetzt auch Tiere rettet. Aber andererseits bewundere ich die Frau auch, die backt Brote für arme Leute, die verteilt an die Tafel Brot und die will irgendwie diese Welt retten. Und das ist ein guter Versuch, aber wenn wir ehrlich sind, ist es eigentlich so ein Ersatz, so fast schon eine Ersatzreligion. Weil diese Welt geht den Bach runter, das ist auf der einen Seite, und wir versuchen diese Welt noch zu retten, aber wir können diese Welt nicht retten. Wie komme ich da drauf? Das steht in der Bibel. Die Bibel schreibt, dass diese Welt vergeht und dass sie dem Untergang geweiht ist und auch, dass am Ende der Tage auch ein Gericht kommt über diese Welt. Und da sind wir gerade gelandet. In der Offenbarung. Die Offenbarung schreibt über das Handeln in den letzten Tagen dieser Welt. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Das wäre noch zu klären, heute Morgen. Und wir sind gelandet in Offenbarung 6, Kapitel 6. Und da geht es um die 4 Reiter, vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass im Himmel oben ein Buch gibt mit 7 Siegeln. Das war Kapitel 5, und dass niemand würdig war, dieses Buch zu öffnen. Aber dass dann Jesus, der Löwe aus dem Stamme Juda und das Lamm mit den 7 Hörnern, was für Gottes Kraft steht, überwunden hat und dieses Buch mit den 7 Siegeln geöffnet hat. Und dann waren da diese 4 Engel, Engelswesen mit Augen und mit 6 Flügeln, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, mit 2 bedeckten sie, was war es zweite? Das Angesicht, genau, und mit 2 flogen sie. Das sind so einfach Engel am Thron Gottes, die Gott dienen. Und jetzt kommen wir wir befinden uns quasi am Thron Gottes, im Tempel Gottes, haben wir gesagt, im Himmel, das ist eine Schau in den Himmel, in der himmlischen Welt. Und jetzt kommen diese 7 Siegel und jetzt kommt wieder das, was im Himmel gerade beschlossen wird, kommt auf die Erde. Und das ist so das Muster in der Offenbarung. Im Himmel wird was beschlossen und es geschieht dann auf der Erde. Und jetzt kommen diese vier Engel und jeder Engel begleitet einen dieser vier Reiter. Und der erste reitet auf einem weißen Pferd. Das Lamm macht also die Siegel auf, diese Gerichte Gottes auf dieser Erde. Der erste reitet auf einem weißen Pferd, Kapitel 6, Vers 2. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben. Und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist der erste Reiter, wer ist der zweite Reiter, wer ist der dritte Reiter, wer ist der vierte Reiter? Und der erste Reiter ist eigentlich ganz klar der Antichrist, der kommen wird auf diese Welt. Wie komme ich da drauf? Alles, was der Teufel oder alles, was der Antichrist eigentlich macht, ist immer nur eine Nachmache von dem, was Gott macht. Also das ist quasi schon so ein falscher 50-Euro-Schein. Also der Teufel kann kein echtes Geld machen, er kann nur einen 50-Euro-Schein nachdrucken und den dann in Umlauf bringen. Wir haben das so als früher gemacht beim Flipper im Schwimmbad. Dann hat mein Bruder, der war Werkzeugmacher, der hat immer so Scheiben gedreht und die haben wir dann reingeschmissen, haben wir den ganzen Tag Flipper gespielt. Aber es ist nur eine Nachmache. Und zwar hat der erste Reiter, der hat einen Bogen und der hat eine Krone. Diese Krone ist ein Stephanos, ist das griechische Wort. Das ist so eine Siegeskrone, die hat man gekriegt, wenn man in einem Rennen den Kampf gewonnen hat. Dann war das aus Lorbeerblättern, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Römischen Reich, so eine Siegeskrone. Die war aber nicht von Dauer, die war nur einfach für diesen Sieg. Das heißt, es wird einer kommen und der wird überwinden, der wird Macht haben und der wird so einen Sieg haben. Und er hat einen Bogen. Er hat keine Pfeile. Der Bogen, und jetzt müssen wir immer das Neue Testament mit dem Alten ein bisschen so auslegen. In 1. Mose gab es ja diesen Nimrod. Und der Nimrod, der ist groß und stark geworden. Und es war ein Kämpfer mit einem Bogen. Und der hat dann so Reiche gegründet, unter anderem das Babylonische Reich, was ja auch für diesen Stolz des Menschen dann steht. Also Nimrod hat gekämpft mit einem Bogen. Und der Teufel kämpft auch mit einem Bogen. Wir sehen das in Epheser 6. Da heißt es ja, dass er feurige Pfeile schießt. Die kommen ja von diesem Bogen. Vielleicht kurz als Vergleich müssen wir mal zu Offenbarung 19, wo dann Jesus ja kommt. Er ist dann der Reiter auf dem weißen Pferd. 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Also das ist jetzt hier Jesus, der dann kommt und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Das sind aber jetzt hier andere Kronen. Das sind keine Stephanos, so Siegeskronen, sondern es sind Herrschaftskronen, die er trägt. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Der Name ist ja Jahwe. Niemand kennt ja Gottes Namen. Das ist immer noch unerklärlich, was bedeutet wirklich Jahwe. Also Jesus ist der, und Vers 14, und ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinem Leinen. Jesus ist der kommt, um dann dieses Reich Satans zu überwinden. Und Satan ist aber der zuerst kommt, der Antichristus, also ein Ersatz für Christus, ein falscher Messias wird quasi auf diese Erde kommen. Und der kämpft nicht mit einem Schwert, so wie Jesus, sondern er hat einen Bogen, aber er hat keine Pfeile. Das heißt, er wird Macht gewinnen, und zwar nicht mit Pfeil und Bogen, sondern mit strategischem Geschick. Das heißt, auf dieser Welt wird irgendwann ein Mann erscheinen, auf der Weltbühne, der wird so viel strategisches Geschick haben, dass die Leute ihm vertrauen und sagen, das ist jetzt ein Mann, der kann Frieden bringen. Ich gehe jetzt ein paar Prophetien immer zurück, Daniel 12, Daniel 9, Zacharia und Hesekiel 38 und so. Das kann ich aber nicht alles euch heute beweisen, aber wenn wir das nachlesen, steht da geschrieben von dem Tag des Herrn, und auch von einem Mann, der kommen wird und von einer großen Trübsalzeit, die 7 Jahre dauert, also eine Jahrwoche. Und die ersten 3,5 Jahre wird Frieden sein, die zweiten 3,5 Jahre wird es Krieg sein. Und das ist in Daniel 9 beschrieben, ihr lest es einfach nach und nehmt ein paar Kommentare dazu oder ich gebe euch ein gutes Buch, wie dieser Fürst, der kommen wird, mit Israel Frieden schließt und diesen dritten Tempel gibt und er sich dann in diesen dritten Tempel setzt. Also in Israel sind sie ja schon bereit, der Plan für den dritten Tempel gibt es schon. Die Asche der roten Kuh braucht man, man hat schon rote Kühe irgendwo her eingeflogen und man hat irgendwann auch wieder rote Kühe entdeckt. Man sagt auch, die haben die Bundeslade, also die Juden in Israel sind bereit für diesen dritten Tempel. Und dieser Herrscher, der kommt, der wird es dann schaffen, zwischen Arabern und Juden einen Friedensbund zu schließen und wird sich in den Tempel setzen und dort herrschen. Und das ist der Antichrist. Das ist ganz klar in der Bibel beschrieben. Und ist auch ein ganz großes Thema. Und der Antichrist, der wird so viel Macht haben, dass alle ihm zujubeln. Er wird Frieden bringen und er wird eine Ruhe reinbringen und er wird ein Bild haben, über das er kommuniziert und sie werden ihm alle wie anbeten. Er wird so eine Weltreligion bringen und eine Weltherrschaft. Und dann kommt das zweite Pferd, ein feuerrotes Pferd, das nimmt Frieden von der Erde. Dass sie sich umbrechten, heißt es. Diese Pferde finden wir auch in Hesekiel wieder, aber ich kann nicht immer auf diese Referenzstellen eingehen. Ich setze bestimmte Sachen jetzt ein bisschen voraus, sonst müsste man ein Seminar machen. Dann kommt ein schwarzes Pferd, also erst gibt es Krieg, und ein schwarzes Pferd, und da heißt es dann, also das zweite Siegel ist ja dann das rote Pferd, in Vers 3, und als das zweite Siegel auftrat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm, und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und als er das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tut kein Schaden an. Also die Reihenfolge ist der Antichrist, der bringt dann irgendwann Krieg. Und nach diesem Krieg, oder wenn Krieg kommt, wird es eine ganz starke Inflation geben. Und die Inflation wird so stark sein, dass ein Maß Weizen, also ein Liter Weizen, ein Silbergroschen, das ist ein Denar, ein Tageslohn kosten wird. Also die Bibel beschreibt hier, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo ein Kilo oder ein Liter Weizen, was ist ein Tageslohn, was verdient ihr, 150 Euro kosten wird. Dem Öl und dem Wein tut kein Schaden an. Das Öl steht für Medizin beim Herzigen Samariter. Könnte aber auch sein, dass dem Reichen kein Schaden getan wird, sodass dieser Reichtum bleibt. Steht auch für Reichtum. Und als er das vierte Siegel auftat, hörte ich eine Stimme der vierten Gestalt. Also diese Engelwesen sind immer dabei. Wir sehen quasi, im Himmel ist es Beschluss, diese Engel führen das aus und schicken diesen Reiter hier auf die Erde. Das heißt alles, da gehe ich noch drauf ein, das hat eine gute Bedeutung, ich erzähle es nachher. Ich mache noch den vierten Reiter. Der vierte, das war ein fahles Pferd, der hieß Tod, Hölle. Der hieß Tod und die Hölle kam mit ihm und ein vierten Teil der Erde wird getötet. Also bei 8 Milliarden Menschen sind es 2 Milliarden Menschen. Hunger und Tod brachte der. Also jetzt habe ich gedacht, Mensch, jetzt, wenn ich heute Offenbarung 6 mache und es nur darüber, über diese Reiter spreche, dann geht ihr heute hier raus und seid total frustriert und verängstigt. Und dann habe ich euch richtig entmutigt. Das wäre jetzt in einem Seminar, wo man das so durchgeht, aber es ist ja Sonntag und ich möchte ja eine Predigt machen und Luther hat ja gesagt, die Predigt soll immer Evangelium enthalten und Evangelium ist immer, dass ich euch Mut mache und dass das Evangelium seine Kraft entfaltet. Und ich hoffe, da komme ich heute euch mit euch hin, auch wenn hier diese 4 Reiter gerade noch stehen. Zu dem Evangelium. Wir hatten die Badische Zeitung abonniert. Habt ihr die auch abonniert? Lest ihr die auch durch immer? Also ein Drittel vielleicht oder die Hälfte manchmal. Aber es ist gut, da weiß man immer, was los ist. Aber was ich mache, wenn ich die Badische Zeitung gekriegt habe, ich habe vorne kurz geguckt und dann habe ich immer von hinten angefangen zu lesen. Da war auch früher noch der Touché, ich weiß nicht, ob der drin ist. Aber die Badische Zeitung lese ich von hinten, da stand dann aus aller Welt, das Wetter. Und das war das Interessante. Und so ist es auch mit der Bibel. Also wenn wir die Bibel lesen, ich würde erstmal vorne lesen, die Entstehung der Welt. Gott hat geschaffen, fertig. Und dann würde ich jetzt aber mal von hinten anfangen. Ich glaube, dass wir das mit der Offenbarung so machen müssen. Dann passiert nämlich was Folgendes, Offenbarung 21, Vers 3. Und da wird jetzt davon gesprochen, wo das hinführt, die Offenbarung, was denn passiert. Also wenn wir jetzt nur diese ganzen Gerichtsreden hätten, dann wäre dieses Buch wirklich frustrierend. Aber es heißt ja, das Buch soll ein Segen sein für dieses Lesen. Warum? Vers 1 heißt es dann, und siehe, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also die Erde wird vergehen, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 22, Vers 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das ist doch ein schönes Ende. Das heißt, die Offenbarung ist nicht jetzt dazu gegeben, nur dass wir erkennen, was das für Gerichtshandlungen Gottes sind, sondern sie will uns hinführen zu dem eigentlichen Ziel. Und das ist, dass Gott eine neue Erde schafft, einen neuen Himmel und das neue Jerusalem, an dem wir an diesen Bäumen des Lebens essen, in dem es kein verflucht sein mehr gibt und an dem Gott jede Träne, die du jetzt weinst, abwischen wird. Und das ist diese Hoffnung, die wir haben und das soll uns durchtragen durch diese Zeit, die da kommt und die auch jetzt schon so gewisse Geburtswehen sich abzeichnen. Hier steht viel drauf auf dem Blatt, aber ich versuche ja auch rauszukriegen, was will der Geist Gottes uns sagen. Wo will Gott uns heute Morgen Mut machen? Wo geht es darum, dass wir aus dem Wort Gottes was mitnehmen heute, was uns beträgt durch den Alltag und auch durch diese Zeit? Ich habe ja noch so ganz viel stehen über die eine Weltreligion, über die Zivilreligion, über die WHO, über die UNO, The Great Reset oder jetzt die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes, was ja geplant ist. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Also sie versuchen quasi, sie kommunizieren es ja ganz offen, dass sie einen Great Reset machen. Das heißt, sie wollen diese Wirtschaft den Bach runtergehen lassen, um sie dann neu zu starten, weil das Finanzsystem einfach ausläuft. Und in diesem Neustart versucht man dann ein digitales Zentralbankgeld einzuführen, damit einfach die Geldströme mehr reguliert werden können und dann kann man auch die ganzen Gelder kontrollieren. Also was im Moment geplant ist, ist auf jeden Fall komplett umwälzend und es wird quasi so eine vierte industrielle Revolution sein. Das wird ganz offen kommuniziert, das ist kein Geheimnis, man muss sich ein bisschen reinlesen. Auch dass die WHO, also eigentlich wollte ich da jetzt nicht so tief reingehen, aber Amerika hat ja dann der WHO jetzt schon gewisse Rechte abgegeben, dass wenn wieder eine Gesundheitskrise wäre, wäre die WHO irgendwann oberste Organisation. Wir sehen quasi so Anstrebungen in der Welt mit einer Währung und mit einer Regierung und mit einer geistlichen Religion, die unter anderem Klimaziele beinhaltet und auch so Genderziele sind, so eine Zivilreligion, die einheitlich ist in der ganzen Welt. Also wenn du Leute aus anderen Ländern triffst, das ist überall. Wir sehen eigentlich im Ansatz, dass Dinge für einen Antichristen vorbereitet werden, nämlich jemand, der dann in diesem ganzen Problem so eine Lösung bringt und der dann durch diese eine Weltreligion auch das kommunizieren kann und durch ein Geldsystem, so eine Regierung. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin, das war ja vorhin dein Ansatz. Ich will eigentlich irgendwo ganz anders hin, ich will, dass wir hier rausgehen und dass wir einfach eins wissen, die Zeiten werden schwieriger, aber mehr müssen wir darüber gar nicht wissen, sondern die Frage ist, wie gehen wir als Gemeinde damit um und was machen wir denn? Und da habe ich jetzt einen guten Ansatz. Und zwar das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Interessant, dass du das auch heute angesprochen hast. Ich habe nämlich gebetet, ich gehe dann immer ins Gebet und frage, was ist dran? Und ich bin gelandet bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und es steht in Markus auf jeden Fall, in Matthäus steht es. Matthäus 21 meinst du? Matthäus 3. Nee, das stimmt nicht. Matthäus 23 müsste es sein. Oder 24. Es ist ja im Zusammenhang mit diesen Endzeitreden. Ich fasse es euch trotzdem zusammen. Jesus hält diese Endzeitreden in Matthäus 24 und sagt, wenn ihr das seht, dann erhebt eure Häupter, eure Errettung ist nahe. Jetzt hoffe ich, dass ich recht habe. Dann Kapitel 25, Vers 1, da geht es um das Himmelreich und die 10 Jungfrauen. Da ist es. Matthäus 25, Vers 1. Ich fasse es euch zusammen. Also es geht um das Gleichnis von 10 Jungfrauen. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass die Bibel eine Liebesgeschichte ist. Es heißt ja auch Offenbarung 22 oder 21, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott hat in dieser ganzen Weltgeschichte nur ein Ziel. Er will mit uns eine persönliche Beziehung und er will mit uns Gemeinschaft haben. Und weil es so ist, wird auch die Gemeinde als Braut beschrieben und Jesus als der Bräutigam. Und es heißt, dass er gegangen ist, eine Stätte zu bereiten für uns, so wie ein Bräutigam in das Haus des Vaters geht, oder wolltest du da später noch drüber sprechen? Nee. So wie ein Bräutigam in das Haus des Vaters geht und das Haus vorbereitet und dass er wiederkommt und seine Braut holt. Also Jesus kommt irgendwann wieder und wird seine Gemeinde zu sich holen, um dann diese Hochzeit zu vollziehen, weil er mit uns zusammen sein will, weil er uns liebt und weil das sein Plan war schon immer, mit den Menschen, die ihn zurücklieben wollen und die bereit sind, mit ihm zu gehen, dass er sie lieben kann. Das war schon immer sein Plan. Darum dreht sich hier alles. Und deswegen verfasst Gott eine Liebesgeschichte, die in der Hochzeit endet auch. Und da geht es auch in der Offenbarung drum. Und er kommt irgendwann wieder, Jesus, der Bräutigam, um seine Braut zu holen und sie in das Haus des Vaters zu bringen. Da will Jesus mit uns hin. Und wenn er sie wiederholt, war das ja so, er hat diesen Verlobungsantrag gemacht mit der Braut, also Jesus, der Bräutigam, und hat gesagt, ich komme wieder, ich gehe jetzt erst nach Hause und bereite das Haus, ich richte das Haus, dass wir dort wohnen können. Und die Braut musste sich in diesem Jahr schmücken und herrichten. Sie hat angefangen, ihre Haut zu pflegen mit einer Gurkenmaske, sie hat angefangen, ihre Fingernägel zu feilen, sie hat angefangen, ihr Brautkleid zu nähen, damit sie bereit ist, wenn der Bräutigam kommt, zu holen. Aber sie wusste nicht, wann er kommt. Es war ungefähr so ein Jahr, sie wusste, jetzt kommt er bald und jetzt, ich nehme dir jetzt nichts weg, wenn ich das sage, du wolltest es nicht nochmal sagen. Genau, und dann hat ja die Braut irgendwann, das hat man jetzt rausgefunden, bei einer galiläischen Hochzeit im Brautkleid geschlafen. In Erwartung, dass ihr Bräutigam kommt. Also die Braut wusste, jetzt ist ein Jahr rum, der kommt jetzt dann irgendwann. Das heißt, die Gemeinde, wir können erkennen, dass Jesus bald wiederkommt. An den Zeichen sagt Jesus, Vor allem, wenn dieses Evangelium, das Ende kommt dann, wenn das Evangelium verkündet ist in der ganzen Welt. Also das sind die 10 Jungfrauen jetzt, und die 10 Jungfrauen, das sind die Begleiterinnen von der Braut. Die haben Öllampen und die leuchten der Braut. Die gucken auch, dass wenn eine Wimper hier irgendwie verrutscht ist oder an der Augenbraue oder der Lidschatten, dann tun die nochmal nachjustieren und die gucken, dass das Kleid richtig sitzt. Das ist schon wichtig. Also so, wenn für die Frau, Braut brauchst 10, der Bräutigam, da reicht wahrscheinlich einer. Da muss ja nur die Rose hier im Anzug stecken und was noch. Die Frisur, aber bei der Braut, das muss stimmen. Und die gehen mit und die haben Öl in ihren Lampen. Der Bräutigam kommt ja nachts, der kommt ja, weiß man ja nicht, wann der kommt. Und hier ist ja das Problem, dass die 5 kein Öl haben, kein Öl und so, und die anderen 5 haben Öl. Und Öl ist aus meiner Sicht ein Bild für den Heiligen Geist. Und dann heißt es aber in dem Gleichnis, und das ist eigentlich das, um was es geht, Jesus erzählt ja das Gleichnis und sagt dann, dass die nicht gewacht haben, die 5 Frauen, die kein Öl mehr hatten. Und er sagt dann, wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also Jesus sagt, wenn ihr diese Zeichen seht, dann seht zu, dass euch niemand verführe, Matthäus 24. Er sagt aber auch, hebt eure Häupter, eure Errettung ist nahe, Jesus kommt bald wieder. Aber er sagt auch, wachet. Und wachet und wachet und betet, das hat einen Hintergrund auch aus dem Alten Testament, das kommt nämlich aus Nehemia, wo die angefangen haben, wieder ihre Mauern aufzubauen, wo sie wieder diesen Ruf hatten, zurück Jerusalem aufzubauen, was zerstört war. Und dann hatten sie einfach wieder angefangen zu bauen. Und dann kam ja der Sanballat und hat sie angegriffen. Und das Volk hat sich lustig gemacht über sie. Und dann haben sie gemerkt, wir brauchen eine Hälfte unseres Teams, was wacht, und eine Hälfte, was arbeitet. Und die Leute, die gearbeitet hatten, die Steinträger, hatten in einer Hand einen Stein und in der anderen halt eine Waffe. Und Nehemia selbst und seine Leute, die haben immer in der Rüstung und in diesem Waffenanzug geschlafen, weil der Feind einfach angegriffen hat. Und das ist jetzt die geistliche Realität, in der wir uns in dieser Zeit befinden. Wir sind in der Phase der Endzeit, es gibt gewisse Geburtswehen, und Jesus sagt, in dieser Zeit, wenn ihr das seht, dann seid wie diese Jungfrauen, die Öl haben, und wachet. Und zum Wachen gehört Beten. Wachet und betet, weil der Kampf, der jetzt auf die Gemeinde zukommt, in dieser letzten Phase, ist ein geistlicher Kampf. Und das meine ich, es werden jetzt Dinge im Himmel oben beschlossen, in der geistlichen Welt. Jesus macht ein Siegel auf im Himmel. Und das, was im Himmel beschlossen wird, kommt auf diese Erde durch einen Engel, der das hier runterträgt, und im Symbol eines Reiters oder des antichristlichen Geistes, der schon in dieser Welt ist, seit Jesus weg ist. Und es sind antichristliche Geister, die sich gegen uns und gegen die Gemeinde stellen. Und was wir jetzt tun müssen, was die Bibel sagt, ist, dass wir wachen und beten. Und deswegen ist der Kampf, der sich jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen zuspitzt, der ist geistlich. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel mit der Heizung. Ich glaube, Gott will uns da was zeigen. Die Heizung ist vor einem Jahr kaputt gegangen, da drüben. Es war Jungschar, Freitagabend, da ist man immer ein bisschen angespannt. Man will ja alles gut machen, und dann sehe ich, die Heizung geht nicht. Irgendwann ist dann dieses Druckluftgefäß von der Wand gekommen, dann gab es eine Reparatur, dann gab es noch eine Reparatur, und jetzt ist ein Jahr rum und es gab 10 Reparaturen, und es hat uns auch schon über 10.000 Euro, glaube ich, gekostet. Und als der Handwerker jetzt gesagt hat, die ist jetzt wieder kaputt, dass er sowas noch nie hatte, die Heizung ist wohl verdreckt und diese Abdruckluftdinger, die gehen immer kaputt, sowas haben wir noch nie gehabt. Da war mir klar, da ist was Geistliches im Gang, weil ich kenne das aus meinem Leben, ich habe ganz viele Sachen mit meinem Fahrrad, mit meinem Auto, wo die Handwerker immer sagen, das habe ich noch nie gehabt. Und auch in anderen Gemeinden, der Soundmensch aus Emmendingen hat gesagt, ich habe gerade Soundprobleme mit so Fremdschwingungen, das habe ich noch nie gehabt. Und dann merke ich, dass Gottes Geist, oder das sind so Angriffe. Und jetzt habe ich es mal so gemacht, ich habe eine Mail rumgeschickt, habe gesagt, betet für die Heizung, und ihr werdet es nicht glauben, um 14 Uhr habe ich die Mail geschickt, um 19 Uhr ist plötzlich die Heizung im Jugendraum wieder angegangen. Also ich glaube, die Heizung geht wieder. Ich weiß, ich glaube auch hier drin, dass es wärmer ist. Ich glaube, sie hat ein bisschen geheilt. Ich glaube, sie geht wieder. Das heißt, der Kampf, den wir jetzt kämpfen und auch wir als Gemeinde, ich glaube, das ist jetzt so eine Schule für uns, zu zeigen, dass wir anfangen müssen und lernen müssen, zu wachen und zu beten. Und die standen ja da an der Mauer, das kommt ja eben aus Nehemia, und die haben dann angefangen, gemeinsam diese Mauer aufzubauen. Und das ist das, was wir hier sonntags machen. Wir treffen uns hier und wir bauen diese Mauer auf. Dann ist ja Folgendes passiert, eben der Sanballat und die Araber und die Ammoniter und die Aschdoditer, die wurden sehr zornig, als sie gesehen haben, dass sich hier die Luken schließen an der Mauer. Es gab richtig Stress. So Araber, wenn die mal zornig sind, die können echt zornig sein. Aber Gott sagt dann in Zacharia, nee, ich fange bei Nehemia an, Nehemia 3, Vers 38, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Das heißt, Gott ruft die Gemeinde heraus in so einer Zeit, wir könnten das auch ins Neue Testament übertragen. Wir bauten an der Gemeinde weiter und wir bauten am Reich Gottes weiter und wir sahen, wie was passierte, wie sich diese Mauer schloss, wie im geistlichen Bereich Dinge passierten, wie jetzt diese Heizung wieder geht. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir als nächsten Schritt für Menschen beten oder für Dinge beten und dass Dinge passieren und Leute berührt werden von Gottes Geist. Und wir sahen, wie sich die Mauer schloss, wie im Geistlichen was passierte. Das sah man irdisch dann, das ist sehr geistlich gemeint. Und sie fassten neuen Mut zu arbeiten. Also das mit der Heizung, das kann uns doch Mut geben, weiter zu beten und dass wir anfangen, eine Gemeinde zu werden und Christen, die wachen und beten und die deswegen, weil sie auf den Heiligen Geist hören, wann immer er sie ruft, zu diesem Wachen und zu diesem Beten, deswegen eine Gemeinde sind, die sehen, wie diese Mauer weiter zugeht und wie im Geistlichen wir beschützt sind auch als Gemeinde. Egal, was da draußen passiert in dieser Welt, es spielt überhaupt keine Rolle. Psalm 46, Vers 8, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Zacharia 2, Vers 9. Doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und ich will mich herrlich darin erweisen. Gott ist diese Mauer und Gott will diese Mauer um uns herum sein, um unser Leben und ich will mich herrlich darin erweisen. Aber Gott fordert uns heraus, dass wir Menschen sind, die anfangen zu wachen und zu beten. Und ich ertappe mich immer selber dabei, wie ich aufstehe und dann überlege, was muss ich denn heute machen? Und die ersten Gedanken sind natürlich, dass mein Hoftor unten mal wieder streichen muss und dass ich auch meine Heizung mal erden muss, das habe ich schon lange nicht gemacht, und dass ich draußen mal im Garten was machen muss. Und ich ertappe mich dann dabei, wie ich anfange. Und dann erinnere ich mich aber dran, wie Gott zu mir gesagt hat, Anfang diesen Jahres, Patrick, ich möchte, dass du deinen Job als Elektriker kündigst. Das sieht erstmal ganz komisch aus. Und auch ich bin jetzt auch irgendwie immer zu Hause und das sieht komisch aus, aber ich hatte auf dem Herz, dass Gott sagt, ich möchte, dass du in diesem Jahr dir Zeit nimmst für mich und für mein Königreich. Und ich verstehe es so, dass Gott möchte, dass ich mir Zeit nehme im Gebet und Zeiten der Ruhe und Zeiten, wo ich dieses Reich suche. Und Gott fordert uns heraus, dass wir mal diese anderen Sachen liegen lassen und mal erkennen, wir leben jetzt in einer Phase, wo das gar nicht mehr so wichtig ist, sondern es geht darum, dass wir uns jetzt Zeiten nehmen, wo wir das Öl in unseren Lampen auffüllen, wo wir Gemeinschaft haben und wo der Heilige Geist dann, das Öl ist ein Bild für den Geist Gottes, uns auffüllen darf und wo wir uns ausrichten darauf, ah ja, Jesus kommt ja bald wieder und er sagt ja, ich soll bereit sein. Und es soll ja auch unser Trost sein, also wir sollen unsere Häupter erheben, dass er bald wiederkommt. Dass wir ausgerichtet sind auf den Bräutigam. Wachet, also die Wachen waren ja auch immer geguckt, was passiert gerade hier, wo ist der Feind und was passiert gerade. Wenn wir wachen und die Zeichen der Zeit erkennen, dann wird auch klar, dass Jesus kann jeden Tag wiederkommen. zum Abschluss brauchen wir noch, vielleicht noch diese Folie als Gesamtverständnis. Das ist leider auf Englisch, aber also das ist jetzt so die gängige Auslegung. Sagt man quasi, es gibt dieses Gemeindezeitalter und dann gibt es hier die Entrückung und dann legen die meisten eigentlich das so aus, dass der Antichrist nach uns kommt. 3,5 Jahre gute Zeit und dann 3,5 Jahre Trübsal. Und dann kommt Christus zum zweiten Mal wieder, diesmal mit uns, Gläubigen. Das heißt ja, er wird wiederkommen, wir sind dabei. Dann gibt es dieses 1000-jährige Reich, Friedensreich, wo Satan gebunden ist. Und dann dieses neue Jerusalem und der neue Himmel und die neue Erde. Das ist so die gängige Auslegung. Ich bin allerdings nicht so ganz einverstanden. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen da reinkommen in diese Phase, wo der Antichrist kommt, dass wir das mehr erleben. Sonst wären wir eigentlich ja schon bald weg. Ich kann euch das kann man alles begründen, aber das sprengt ja den Rahmen. Was Jesus möchte in der Offenbarung, und darum geht es heute Morgen, dass wir bereit sind auf sein Kommen und dass unser Fokus nicht auf diese irdischen Dinge ist, sondern dass wir uns als Braut anfangen zu schmücken und unser Kleid zu nähen und dass wir in diesem geistlichen Bereich anfangen zu kämpfen, weil dieser Kampf wird in der Endzeit immer mehr geistlich sein. Wir werden nicht mehr menschlich, auch wir als Gemeinde sind herausgefordert, geistlich immer mehr zu kämpfen. Und ich hoffe und wünsche, dass wir da zusammenwachsen und auch auf den Geist Gottes hören, was da dran ist. Also seid mutig, denn Zacharia 2, Vers 9, doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und ich will mich herrlich darin erweisen. Ich wollte euch ja morgen Mut machen und das soll jetzt Mut machen. Egal, was da draußen passiert, Gott will eine Mauer sein in deinem Leben. Egal, was du, wo du gerade Stress hast, Gott will eine feurige Mauer um dich her sein und er will sich herrlich darin erweisen, er will sich offenbaren und sich zeigen darin und dir zeigen, dass er da bist. Und wir dürfen mutig sein und stark und ihm vertrauen, dass er das macht, egal was passiert und egal in welche Lage wir kommen. Und ich wünsche mir, dass ihr heute ermutigt hier rausgeht. Und der zweite Wunsch ist, dass wir dem Geist Gottes Raum geben. Und das können wir jetzt einfach noch machen. Ihr dürft mit mir ins Gebet. Wir haben Gemeinschaft mit dem Geist Gottes und wir versuchen zu gucken, was ist denn die Richtung, in die er uns hinführt. Also ich lade euch ein zum Beten und zum Hören und auch der Geist Gottes geht immer mit dem Wort Gottes zusammen. Vielleicht macht Gott euch eine Bibelstelle groß. Vielleicht legt Gott euch aufs Herz, wo ihr euch Zeit nehmen könnt. Fürs Gebet mehr.